Der Predigtext für heute steht im Propheten Jesaja, Altes Testament, Kapitel 7. Jesaja, Kapitel 7. Und ich lese uns die Verse 1 bis 14 nach der Übersetzung Gute Hoffnung. Als Ahas, nicht Ahab, sondern Ahas, das ist ein anderer, der Sohn Jotams und Enkel Usias, König von Juda war, versuchten König Rezin von Syrien und König Pekach von Israel, der Sohn Remaljas, Jerusalem zu erobern. Doch sie konnten die Stadt nicht einnehmen. Dem Königshaus wurde gemeldet, syrische Truppen sind in Israel angekommen. Der judäische König und das Volk zitterten vor Angst wie Bäume im Sturm. Da gab der Herr dem Propheten Jesaja den Auftrag, geh mit deinem Sohn Schiarjaschub König Ahas entgegen. Du wirst ihn am Ende der Wasserleitung antreffen, die vom oberen Teich herkommt, an der Straße zu dem Feld, auf dem die Tuchmacher ihre Stoffe bleichen. Sag ihm, er soll nichts Unüberlegtes tun, sondern Ruhe bewahren. Ermutige ihn mit dieser Botschaft, hab keine Angst und lass dich nicht einschüchtern. Rezin und der Sohn von Remalia stürmen zwar wutschnaubend mit ihren Heeren gegen dich heran, doch sie sind nichts als verkohlte, qualmende Holzstummel. Der syrische und der israelitische König haben sich einen bösen Plan ausgedacht. Die beiden sagen, wir wollen nach Juda hinaufziehen. Erst schüchtern wir die Leute ein, dann erobern wir die Stadt und zuletzt machen wir den Sohn von Tabeal zu ihrem neuen König. Aber ich, der Herr, sage, daraus wird nichts. Es wird ihnen nicht gelingen. Damaskus bleibt weiterhin nur die Hauptstadt von Syrien. Rezin muss seine Eroberungspläne aufgeben. Und das Königreich Israel, der Norden, wird nur noch 65 Jahre bestehen. Dann wird es das Volk nicht mehr geben. Bis dahin bleibt Samaria Hauptstadt und der König und der Sohn von Remalia muss sich mit der Herrschaft über Israel begnügen. Vertraut mir jetzt dem Herrn. Wenn ihr nicht fest im Glauben steht, dann könnt ihr überhaupt nicht bestehen. Kurz darauf ließ der Herr wieder eine Botschaft an König Ahas überbringen. Fordere von mir, dem Herrn, deinem Gott, ein Zeichen. Ich will dir mein Versprechen bestätigen. Verlang, was du willst, ein Zeichen hoch oben am Himmel oder aus der Tiefe der Totenwelt. Doch Ahas wehrte ab. Nein, nein, darauf lasse ich mich nicht ein. Ich will den Herrn nicht auf die Probe stellen. Aber Jesaja erwiderte, hört ihr vom Königshaus? Reicht es euch nicht, dass ihr den Menschen zur Last fallt? Müsst ihr auch noch meinen Gott zur Last fallen, ihn müde machen? Jetzt gibt euch der Herr von sich aus ein Zeichen. Eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn bekommen. Emmanuel wird sie ihn nennen. Eine ganz andere Zeit, dieser Text. Wir befinden uns im 8. Jahrhundert vor Christi Geburt, also 2800 Jahre zurück und immer noch ein ganz aktueller Text, wie wir sehen werden. Und zum Verständnis möchte ich ein bisschen was auf die Tafel kritzeln und stell die mal in die Mitte, ob da nicht so tragen kann. So. Könnt ihr von überall her gucken, einigermaßen, ne? Man sollte immer da vorne sitzen. Genau, das ist ja hier eine sehr geschichtliche Situation, die geschildert wird. Irgendwo Jerusalem und Samaria und Syrien und Damaskus und Rezin und Ahas und Pekach und so weiter, ein Haufen Namen und Orte. Das muss man ein bisschen einordnen können, um auch die biblische Message, Botschaft verstehen zu können, die Gott uns sagen will. Ne? Also ich male hier mal jetzt Israel hin. Das mache ich aber ganz unkonventionell so. Das ist das Land Israel, ihr seht es. Ne? Und da mache ich hier mal so einen kleinen Strich durch, weil zur Zeit unseres Textes, da gab es schon keinen Saul und keinen David und keinen Salomo mehr, sondern zur Zeit unseres Textes war Israel ein gespaltenes, ein geteiltes Land. Hier war der Norden, wird oftmals einfach Israel genannt, trotzdem, oder Ephraim, und hier der Süden. Der Norden hat eine Hauptstadt, das ist Samaria, ein kleines Essen, der Süden mit der Hauptstadt Jerusalem. Und es geht ja in unserem Text auch stark um Jerusalem. Also das haben wir wieder auf dem Schirm, der Norden, der Süden. Im Norden gibt es den König Pekach, so, komme ich schon selber durcheinander, ne? Pekach, und hier unten haben wir den Ahas, um den es ja geht, auch in dem zu ihm kommt ja der Prophet Jesaja. Ne? Also Nordreich, Südreich, Pekach, hier der König, Ahas, dort der König, und darüber gibt es dann noch Syrien, bis heute ja, ne? Syrien. Und da hatten wir von diesem Rezin gehört. So, jetzt haben wir mal diese drei Namen, drei Könige. Rezin, der König von Syrien. Pekach, der König vom Norden. Ahas vom Süden. Hier unten wäre dann noch Ägypten. Spielt aber direkt jetzt keine Rolle, nur indirekt. Ägypten haben wir hier. Und der Anlass zu diesem Text ist noch ein anderes Reich, das sich immer mehr zu einem Weltreich, zu einem brutalen Weltreich mauserte. Das sind die Assyrer, das schreibe ich hier mal oben rüber. Ne? Die Assyrer mit Tiglath-Pileser, den Dritten. So. Und der Hintergrund ist, das assyrische Reich wird immer mächtiger, immer stärker und verleibt ein Land nach dem anderen in seinen Herrschaftsbereich hinein und wird zu einem richtigen Weltreich. Und jetzt sagen sich Rezin und Pekach, wir müssen uns rechtzeitig wehren und gegen diese assyrische Macht stellen. Ne? Und schließen deswegen hier ein ganz starkes Bündnis, diese beiden. Ne? Syrien mit dem Nordreich Israels, mit Samarien. Ein starkes Bündnis, um sich gegen diese Expansion der Assyrer zu wehren und zu stellen. Aber sie haben jetzt ein Problem. Wenn man da die Front hat, kann man es nicht gebrauchen, jemanden im Rücken zu haben, von dem man nicht weiß, was macht der. Und sie haben Verhandlungen gehabt, hier mit Ahas, mit dem Süden, und gesagt, Mensch, komm in unser Bündnis mit hinein. Zu dritt sind wir viel stärker, auch die Philister waren noch dabei und so weiter und so fort. Aber zu dritt sind wir viel stärker und können uns gegen die Assyrer wehren. Und zur Not haben wir auch noch ein bisschen Rückhalt hier bei den Ägyptern. Und da sagte Ahas halt nein, er will nicht. Und das war natürlich eine starke Bedrohung hier für dieses Bündnis. Und dann erschildert unser Text, wie eben Rezin und auch Pekach mit ihren Kriegsheeren vor Jerusalem stehen. Mal wieder Rückzug, aber jetzt so richtig vor Jerusalem, und sie wollen diese Stadt einnehmen, den König Ahas töten und beseitigen und einen Sprössling aus Damaskus an seine Stelle auf den Königsthron setzen. Und hier finden wir die Situation, wo es heißt, das Volk und der König, sie zitterten vor Angst, sie bebten vor Angst wie Bäume im Sturm. Also hier eine ganz lebensbedrohliche Situation. Eine ganz kritische Situation, eine große Übermacht an Soldaten, Rezin und Pekach mit ihrem Kriegsheer. Sie stehen vor den Toren, sie wollen Jerusalem erobern, sie wollen Ahas töten und einen Fremden, einen syrischen König in Jerusalem auf den Thron setzen. Und Ahas zittert und Ahas hat Angst und das Volk, es bebt. Und sie denken, jetzt ist der Untergang nicht mehr weit weg. Gott kommt jetzt als der Gott Israels, als der treue Gott und schickt Jesaja jetzt in diese Situation hinein. Ahas schaut sich gerade die Wasserleitungen an. Bei der Belagerung sind diese Dinge wichtig. Und dann kommt Jesaja und sagt im Grunde genommen mit meinen Worten, Ahas, bleib ruhig in dieser kritischen Situation. Ahas, mach nichts Unüberlegtes. Und er spitzt es dann zu und sagt, Ahas, vertraue deinem Gott. Luther übersetzt das so, glaubt ihr nicht, dann bleibt ihr nicht. Andersrum, wenn du glaubst, dann bleibst du. Also hier haben wir ganz stark eben die Zusage Gottes in diese Situation hinein, ne? Gottes Zusage. Hier haben wir den Angriff der Feinde, die Angst, die Bedrückung, die Not, die kritische Situation, die Herausforderung des Lebens und des Alltags und was alles über uns hereinstürmen könnte, als Christen oder auch als Nichtchristen. Und dem entgegenstellt sich die Zusage Gottes. Bleib ruhig, fürchte dich nicht, mach nichts Unüberlegtes und sie wird konkretisiert. Und dann sagt der Mensch, Pekach, der hat nicht mehr lange Zeit. Er bleibt König über Samarien und in 65 Jahren ist hier oben alles aus. Dann werden sie von ihren Bündnispartnern aufgefressen. Und Rezin, der bleibt nur König vom Damaskus. Der wird euch nicht erobern. Bleib ruhig, vertraue mir, gründe dich in meine Zusagen hinein. Glaubt ihr nicht, dann bleibt ihr nicht. Das ist die Zusage Gottes, dass er Sieg gibt, dass er seinem König beisteht, dass er zu seinen Verheißungen steht. Und der Ahas ist jetzt wahnsinnig herausgefordert. Nimmt er das für wichtig oder nimmt er hier die Zusagen Gottes für wichtiger? Und in unserem Alltag steht das ja oft gegeneinander, ne? Da ist eine Krankheit, da ist eine Not, da ist eine große Ungewissheit, was immer es auch sein mag. Und da sind die Zusagen Gottes, dass er uns nicht verlässt, dass er uns lieb hat, dass er für uns sorgen wird, dass er der Treue ist und wir stehen so dazwischen. Und worauf vertraue ich, ne? Diese Zusage noch einmal oder diese Zuspitzung im Negativen, glaubt ihr nicht, dann bleibt ihr nicht, ist letztendlich die Aufforderung Gottes an Ahas, nehme Zuflucht in den Zusagen an David. Da geht es um den davidischen Bund, den Gott mit David geschlossen hat. Und Ahas war ein Davidide, ein Nachkomme Davids auf dem Thron in Jerusalem, auf dem Thron Davids. Und Gott hatte dem David versprochen, wenn ihr auf meinen Wegen wandelt, wird es euch niemals an einen König auf dem Thron Davids fehlen. Das wird nicht passieren. Das ist die Zusage Gottes. Also Gottes Zusage ist, hey, du bleibst und deine Nachfahren, ihr bleibt auf dem Thron bestehen. Und da können die keinen Sprössling einsetzen aus Syrien. Das geht nicht. Und Ahas ist herausgefordert, lässt er sich zurückrufen in den Bund Gottes, diese Zusage, ihr bleibt bestehen, kein anderer kommt auf diesen Thron, lässt er sich also aus seiner Angst, aus seinen Plänen herausrufen in die Zusage Gottes, in den Bund, den Gott mit David geschlossen hat. Das ist die Frage. In Kapitel 28 heißt es mal, wer nicht glaubt, der flieht. Wer nicht glaubt, der flieht. Und unsere ganze Existenz als Christen, wenn wir an Jesus Christus glauben, ist eine Existenz des Glaubens. Wir gründen uns auf die Verheißungen, wir gründen uns auf Gottes Wort, auf Gottes Treue und auf den Bund, den er durch Christus mit uns geschlossen hat. Das ist unsere Existenz, wir haben sie nicht in der Hand. Wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Und lässt Ahas sich zurückrufen in den Glauben, in das Vertrauen auf Gott und seine Zusagen. Ich bin treu, ich bin zuverlässig. Und wenn du dem Zuverlässigen vertraust, wird auch dein Leben zuverlässig sein. Vielleicht ist jemand auf der Flucht unter uns. Und Gott ruft ihn heute Morgen zurück in den Bund. Wieder zurück in den Stand des Glaubens. Und damit in das Heil von Christus zurück. Aber glaubst du nicht, lässt du dich nicht zurückrufen, dann musst du fliehen. Wer nicht glaubt, der flieht. Und dein ganzes Leben wird eine ewige Flucht sein. Hier und auch in Ewigkeit, das mag man Hölle nennen, wirst du ewig auf der Flucht vor Gott sein. und nie zur Ruhe kommen und nie die Erfüllung finden und nie das Leben finden, sondern du wirst ausgebrannt und einsam werden. Also zurück in den Bund, den Gott geschlossen hat. Ahas, lässt du dich zurückrufen? Ahas, vertraust du Gott? Ahas, baust du auf Gott oder baust du auf etwas ganz anderem? Ahas gibt keine Antwort. Keine Antwort ist eigentlich auch eine Antwort. Ne? Viele Menschen geben keine Antwort. Ne? Aber sie haben eine Antwort im Herzen, die sich immer mehr herauskristallisiert und festigt. Und Ahas gibt keine Antwort und Gott hat so ein großes Anliegen für sein Volk, für Jerusalem. Und in dieser kritischen Situation, er liebt die Menschen dort, dass er nochmal den Jesaja wieder zum Ahas schickt und sagt, du Ahas, mit meinen Worten jetzt, du, Gott will dir helfen, ihm zu vertrauen. Gott will dir helfen, zurückzugehen in den Bund, den du gerade verlässt. Du befindest dich auf der Flucht. Sie endet nicht gut. Gott will dir helfen, dass du zurückkommst. Und dann sagt Jesaja im Namen Gottes, Ahas, fordere dir von Gott ein Zeichen. Oder anders gesagt, stell Gott auf die Probe, dass er dir ein Zeichen geben soll, damit du ganz gewiss bist, das ist Gott. Damit du ganz gewiss bist, Gott wird sein Versprechen halten, er lebt, er ist da. Ähnlich wie man wegen ein Gideon, der das Fell auslegte, Herr, lass das Fell nass sein und die Erde drumherum trocken. Und es geschah. Und in der nächsten Nacht, lass das Fell trocken sein und die Erde drumherum nass sein. Und es war auch so. Und Gideon war gestärkt und wusste, Gott ist mit mir. Durch dieses Zeichen. Also so weit kommt Gott dem Ahas entgegen, dass er sagt, du fordere dir irgendein Zeichen. Ich werde es erfüllen und du wirst merken, ich lebe und es gibt mich und ich bin Wirklichkeit und nicht irgendwo Fantasie oder Psychologie. Was sagt Ahas? Was würdet ihr sagen? Ich bin mir sicher, wenn du auf gutem Wege bist, wenn du aufrichtig bist, und wenn du die Konsequenz der Ewigkeit und deines Lebens ein wenig überblickst und dich nicht vom Teufel verblenden lässt, würdest du sagen, Herr, gib mir das Zeichen. Wenn du nicht aufrichtig bist, wirst du kein Zeichen von Gott wollen. Dann willst du keine Eindeutigkeit. Dann willst du keine deutliche Predigt, kein deutliches Zeichen, keine deutliche Führung Gottes, sondern du willst einen konservierten Glauben, den du in einer Konservendose mit dir rumträgst und den du hintragen kannst, wohin du willst. Aber du willst nicht, dass Gott spricht. Du müsstest dein Leben ändern. Du müsstest gehorchen oder auch nicht gehorchen. Aber dann wäre es eindeutig. Der Ahas sagt, oh, das steht mir gar nicht zu, Gott auf die Probe zu stellen. Ich möchte doch Gott nicht herausfordern, ihn nicht versuchen, nicht auf die Probe stellen. Er greift hier fromme Worte auf, die auch mal stimmen können, wenn ich von mir heraus sage, Gott, gib ein Zeichen, deinem Wort vertraue ich nicht, dein Wort ist zu wenig, ich brauche ein Wunder, sonst werde ich nie an dich glauben. Da stimmt das, ich will nicht unverschämt sein, Gott herausfordern. Aber wenn Gott mir entgegenkommt und meinen schwachen Glauben stärken möchte, dann sind diese Worte des Ahas nichts anderes wie fromme Heuchelei. Ein frommer Deckmantel eines eigenen Willens und Lebens an Gott und seinem Gebot vorbei. Und er sagt aus frommer Heuchelei heraus, ich will Gott nicht auf die Probe stellen. In Klammern, ich will nicht so genau wissen, was Gott will. Nochmal Klammer, dann müsste ich mein Leben vielleicht ändern. Und dann könnte er in Ewigkeit nachfragen und sagen, du hast doch gewusst. Lieber, ich habe nicht gewusst, nicht so deutlich gewusst. Ahas also weigert sich, das Zeichen anzunehmen. Gott ist richtig sauer. Jesaja war sicherlich sehr wütend. Was ist das für ein König? Gott will ihn zurückführen in den Bund und er geht nicht darauf ein. Frage, warum ließ sich Ahas nicht in den Bund zurückrufen? Warum setzte er nicht sein ganzes Vertrauen auf Gott? Warum baute er nicht auf Gott und war nicht Gott seine Hoffnung? Warum forderte er kein Zeichen? Die Antwort ist ganz einfach. Schon bevor Jesaja kam, und jetzt entpuppt sich das, man würde es im Gottesdienst niemand ansehen, Aber am Ende des Lebens entpuppt sich das. Er hatte schon längst seine Boten nach Assyrien geschickt. Versteht ihr? Bevor Gott den Jesaja schickte, lief hier schon ein heißer Draht. Er wandte sich an die größte vorstellbare Macht. Das waren die Assyrer. Und er sagte sich, der Einzige, der mir helfen kann in dieser so schwierigen Situation, Gott hört ja sowieso nicht immer Gebete und dann macht das oft anders, wie ich will. Der Einzige, der mir helfen kann, das sind die Assyrer. Ich verbünde mich mit den Assyrern, um den Stärksten auf meiner Seite zu haben. Und das ist der wahre Grund, warum er nicht mehr glaubte, aber am Ende auch nicht blieb. Das ist der wahre Grund, warum er nicht vertraute und Gottes Zusagen und Gottes Worte verschmähte und in den Wind schlug, ganz fromm. Ich will doch Gott nicht versuchen. Und diese Rechnung ging ja kurzfristig auf. Die Assyrer haben ihre Bundestreue gezeigt. Sie haben erstmal hier Syrien einverleibt. Also sie konnten gar nicht Jerusalem mehr erobern. Und so diese Ecke vom Nordreich wurde auch relativ einverleibt hier bei den Assyrern. Der Rest kam dann hinterher. Also kurzfristig ging diese Rechnung auf. Die Assyrer halfen. Aber Ahas hatte das Kleingedruckte nicht gelesen. Und so ist es immer, wenn man sich mit gottwidrigen Mächten einlässt. Man muss auch das Kleingedruckte lesen. Weil es hat immer Freiheit von Gott weg. Hat immer seinen Preis. Und das Kleingedruckte war, die Assyrer forderten jedes Mal von ihren Verbündeten, denen sie halfen, also sie mussten auch Geld bezahlen, aber sie forderten immer, und ihr müsst unsere Götter in eurem Heiligtum aufstellen. Und so musste der Ahas, oder vielleicht wollte er auch, die Götter der Assyrer, diese Götzen, im Tempel in Jerusalem aufstellen, und die Tür, die vom Palast zum Tempel führte, musste er zumauern, um das völlig zu trennen, Königreich und Religion. Das war der Preis. Und das war massiv gegen Gott, der sagte, ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Das war massiv dagegen, dass man Gott von ganzem Herzen vertraut. Jetzt vertraute man Gott noch ein bisschen, aber noch viel mehr vertraute man Assyrien und den anderen Göttern im Tempel. Und das ging nicht lange gut. Und Ahas leitete die Abwärtsspirale des Südreiches auf die Wege. Es kam noch ein Hiskia, ein sehr guter Mann, dann kam wieder ein Manasse und es ging so weiter, bis auch irgendwann das Südreich erobert wurde und dann in die babylonische Gefangenschaft verschleppt wurde. Nun gibt es sicherlich manche Dinge in unserem Leben, wo wir sagen, okay, ich vertraue vollkommen auf Gott, aber Gott ist ja auch ein Gott, der durch viel andere Dinge handelt, die ich in Anspruch nehme. Das stimmt. Es geht nicht darum, dass wir nicht vieles in dieser Welt als Hilfe in Anspruch nehmen dürfen. Es gibt gute wissenschaftliche Erkenntnisse. Vielleicht, wie man Kinder erziehen sollte. Es gibt gute Erkenntnisse, wie ich vielleicht ein gutes Leben führen kann, um nicht irgendwo völlig ausgebrannt zu sein. Und so weiter und so fort. Aber die Frage ist, setze ich mein Vertrauen darauf? Das ist die Frage. Vielleicht kann man das mit einer guten Medizin vergleichen. Der Arzt verschreibt mir eine gute Medizin. Und da würde ich nicht sagen, das ist jetzt Assyrien, da darf ich nichts nehmen davon. Ich muss ja nur Gott vertrauen. Nein, ich nehme diese gute Medizin, aber dennoch bleibt es die Frage, vertraue ich mit meiner Gesundheit auf die Medizin oder vertraue ich auf Gott? Ich kann eben diese Medizin auch nehmen im Vertrauen auf Gott. Ich kann diese Medizin nehmen in Dankbarkeit zu Gott hin. Dann ist das, was Gott in dieser Welt gibt und mir nützlich ist, in einer guten Spur. Wenn ich aber etwas tue und Gott da nicht für danken kann, wenn ich etwas tue und Gott da nicht vertraue, dann ist das eine andere Sache. Und das war hier bei Ahas der Fall. Es geht also darum, worauf vertraue ich im Letzten, worauf baue ich, auch wenn ich vieles in dieser Welt benutze und benutzen kann und darf und soll, aber worauf vertraue ich? Wem danke ich? Und kann ich noch dafür danken? Die Bibel sagt manches. Sie sagt zum Beispiel in den Sprüchen, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und nicht auf deinen Verstand, so wird er dich gut führen. Nun hat Gott nichts gegen unseren Verstand, im Gegenteil. Aber verlass dich nicht auf deinen Verstand. Das ist der Punkt. Oder auf deine Kraft. Oder Jeremia, in Jeremia Kapitel 15, da sagt er sogar ganz drastisch, verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verlässt. Nun sind Menschen doch nicht schlecht. Aber wenn ich mich darauf verlasse und mich darauf gründe, kann ich nur Schiffbruch erleiden. Und zwei Verse später, gesegnet ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt. Und das wünsche ich euch von ganzem Herzen, das wünsche ich mir von ganzem Herzen, dass wir ein so großes Vertrauen zu dem lebendigen Gott haben, dass wir uns einzig und alleine auf ihn verlassen, auf sein Wort, es wieder ganz ernst nehmen, wie es geschrieben steht. Und wenn ich dann in dieser Welt manche Ratschläge und manche gute Erkenntnisse mit dazu nehme, dann will ich das gerne tun, wenn ich Gott dafür danken kann. Und wenn es dazu dient, diesem Gott zu vertrauen und zu ehren. Ahas hat das alles nicht getan. Er hat die Zusagen in den Wind geschlagen. Er hat sie alleine noch auf die Assyrer gegründet. Wir würden sagen, das, was in Bunte und in Frau für alle steht und all diese Zeitschriften, darauf alleine noch verlassen, wenn es um das Glück meines Lebens geht. Und hat den größten Schiffbruch erlebt. Und dann gibt es auch nicht nur die neutralen Dinge, wenn es um Verlassen geht. Es gibt dann auch Dinge, die zu einer Art Religion werden. Zu einem direkten Ersatz Gottes, wo ich als gläubiger Christ auch nicht mehr ehrlich danken kann. Es gibt fernöstliche Medizin, die sicherlich gut ist. Ich bin auch kein Fachmann. Aber es gibt auch Grenzen, die man in diesem Bereich überschreiten kann, wo es mehr ist wie Medizin und Hilfe, wo es zur Religion wird und man erntet Albträume und andere Probleme. Das sage ich sehr differenziert, weil es auch viel Gutes gibt aus dem Osten, aber es gibt auch eine Grenzüberschreitung, wo es zu einer Religion wird und man erntet Albträume und manche andere Dinge. Und da ist auch auf einmal, da vertraue ich dann gar nicht mehr so, wenn es um mein Leben geht und ob es mir gut geht oder schlecht geht. Dann auf einmal sage ich zwar schon, die Bibel ist Gottes Wort und ich lese in der Bibel, aber so richtig ernst nehme ich sie nur noch im Punkt, dass ich in den Himmel kommen will. Jesus ist für mich am Kreuz gestorben. Darauf vertraue ich, das bleibt. Aber wenn es darum geht, wie mein Leben gelingt, wie mein Leben auch seelisch rein bleibt und rein und stabil wird, da hat das schon nichts mehr zu sagen, sondern da bin ich in Assyrien. Und vertraue auf was ganz anderes. Und ich sollte dann das Kleingeschriebene wirklich lesen, was ich mir da vielleicht einfange oder eingefangen habe und mir den Frieden und die Geborgenheit in Gott alleine rauben möchte. Es gibt andere Könige wie Ahas. Denken wir mal, ich will zwei Beispiele nennen. Die gleiche Situation eigentlich, eine ähnliche. Und den Josaphat in 2. Chronike 20, der hatte auch die Moabiter und Ammoniter, Moabiter als Kriegsheere gegen sich. Er stand damit vor Gott und er sagt dann zum Volk, glaubt an den Herrn, euren Gott, so werdet ihr sicher sein und glaubt seinen Propheten, so wird es euch gelingen. Dankt dem Herrn, denn seine Barmherzigkeit währt ewig. Und als sie anfingen mit Danken und Loben, ließ der Herr einen Hinterhalt kommen. Da tut Gott auf einmal was, wo wir immer sagen, Glaube ersetzt kein Tun, das wissen wir nämlich auch. Ja? Aber tut Gott mal wirklich was, wo wir nichts tun, glauben wir das auch noch? Glauben wir auch, dass er noch Wunder tun kann? Dass er so allmächtig eingreift, ohne irgendwo einen Spezialweg der Millionen Erkenntnisse gegangen zu sein, der nie zum Ziel führt und alles viel komplizierter macht? Und hier ist es so, und als sie anfingen mit Danken und Loben, ließ der Herr einen Hinterhalt kommen über die Ammoniter und Moabiter und die vom Gebirge Seir, die gegen Juda ausgezogen waren, und sie wurden geschlagen. Völlig anders, also wie Ahas, hier Josaphat. Oder ein zweites Beispiel, denken wir an den Sohn von Ahas. Ahas Sohn war der Hiskia. Und bei den Königen ist es so toll zu beobachten oder traurig zu beobachten, wie unterschiedlich Väter und Söhne sind. Ahas, also ein gottloser Mann, der unterging. Sein Sohn Hiskia, ein ganz gottesfürchtiger, wunderbarer König. Der Sohn von Hiskia, Manasse, wieder sehr gottlos. Also, was die da machen, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber Hiskia hatte das gleiche Problem. Die Assyrer waren auch vor Jerusalem zu seiner Regierungszeit und spotteten und so weiter. Das kann man nachlesen in Jesaja 37 und die Reaktion von Hiskia. Als aber der König Hiskia das hörte, zerriss er seine Kleider und legte einen Sack an und ging in das Haus des Herrn. Und als Hiskia den Brief von dem Boten empfangen, diesen Lästerbrief, und gelesen hatte, ging er hinauf in das Haus des Herrn und breitete ihn vor dem Herrn aus. Und Hiskia betete zum Herrn und sprach: Herr Zebergott, du Gott Israels, und so weiter. Völlig anders. Das hätte Ahas hätte auch in die Stille gehen können vor Gott. Seine ganze Not ihm ausbreiten können. Und er hätte zu Gott rufen können. Und er hätte erfahren, wie Gott seine Zusagen hält. Hat er nicht gemacht. Sein Sohn hat vielleicht daraus gelernt und mit einer ganz anderen Herzenshaltung vor Gott gestanden in diesen Krisen und diesen Herausforderungen des Glaubens. Bleibt ihr nicht gestanden. Enden will ich damit, dass Gott hier immer noch nicht aufhört. Gott auch geschichtlich noch viel weiter denkt. Nachdem Ahas sagte, ich will kein Zeichen fordern, weil er seine Pläne schon längst hatte, seinen Gott da oben, Assyrien, auf den vertraute er. Da nimmt Gott nochmal einen Anlauf und dann kommt eigentlich diese tolle Verheißung, die ja dann in Matthäus 1 wiederholt wird, wo es dann heißt, da sprach Jesaja, wohlan, so hört vom Hause David, ist es euch zu wenig, dass ihr Menschen müde macht? Müsst ihr auch meinen Gott müde machen? Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären. Den wird sie nennen Emmanuel. Gott gibt ein Zeichen seiner Glaubwürdigkeit, seiner Treue, seiner Zuverlässigkeit. Und dieses letzte Zeichen, was Gott gegeben hat und das nicht überboten werden kann, ist Emmanuel, ist Jesus Christus, der Emmanuel. Bei der Geburt Jesu bezieht sich die Bibel auf diesen Vers. Mehr kann Gott nicht geben, um zu sagen, glaubt mir doch endlich. Um zu sagen, seht ihr nicht, dass ich für euch bin? Ich gebe euch meinen Sohn. Ihr werdet ihn sogar ans Kreuz schlagen, aber da drin liegt eure Rettung. Glaubt ihr mir nicht endlich, dass ich zuverlässig bin? Glaubt ihr mir nicht endlich, dass ich mit euch bin, dass ich für euch bin und dass euch nichts Besseres passieren kann? Emmanuel, Gott mit uns, Gott für uns, Gott bei uns. Und jeder unter uns, der auf noch was Größeres warten möchte, wird nichts mehr finden. Es gibt nichts Größeres von Gottes Seite, um seine Treue und Liebe zu dokumentieren. Und es gibt auch keine Entschuldigung in alle Ewigkeit in Anbetracht dieses deutlichen Zeichens und dieser Liebe Gottes. Es gibt keine Entschuldigung. Gott wird jedes Mal sagen, was, du hast nicht geglaubt, dass ich dich liebe? Was, du hast nicht geglaubt, dass ich dir den Himmel bereite? Was, du hast nicht geglaubt, dass ich es gut mache mit deinem Leben? Du hast meinem Sohn nicht geglaubt, den ich gegeben habe? Mehr konnte ich nicht, mehr gibt es nicht. Und keiner wird, seitdem Jesus auf die Welt gekommen ist, keiner wird eine Entschuldigung haben in alle Ewigkeit. Das konnte Ahas nicht mehr erleben, aber wir wissen das. Und uns wird es verkündigt. Und uns wird so deutlich gesagt, Mensch, wenn du immer noch ein bisschen Misstrauen hast, ob Gott es gut meint, wenn du immer noch ein bisschen Misstrauen hast, wie Gott ist und wer Gott ist und so weiter und so fort. Uns wird gesagt, schau doch Jesus an, Emmanuel, Gott mit uns. Sollte dieser Gott dich nicht lieben? Darüber hinaus gibt es in Ewigkeit nichts mehr. Und Paulus greift das dann auf für die Gläubigen in Römer Kapitel 8, wenn er sagt, ist Gott für uns, Emmanuel, wer kann gegen uns sein? Der auch seinen einzigen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben, sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Was für einen großen Unglauben brauche ich, um dieser Treue und Liebe Gottes nicht zu glauben und nicht Zuflucht zu nehmen in den Flügeln, unter den Flügeln dieses ewigen, lebendigen Gottes? Glaubt ihr nicht, dann bleibt ihr nicht. Wer nicht glaubt, der flieht von einem zum anderen in ewige Unruhe. Und Gott möchte uns heute Morgen zurückrufen in den Bund, den er geschlossen hat. Er möchte uns zurückrufen ins Vertrauen und in den Glauben, dass wir den Mächten absagen, denen wir unser Vertrauen schenken. Und dass wir ein hundertprozentiges Vertrauen zu ihm, dem Sohn Gottes, dem lebendigen Gott, haben. Das wünsche ich dir von Herzen. Das ist eine wichtige Botschaft, eine ernste Botschaft. Nach dieser Botschaft gibt es nichts mehr, weil es gibt keine größere. Es ist die größte, bis Jesus Christus wiederkommt und alles erfüllt, was er versprochen hat. Ich bete noch. Herr, du lädst uns ein, ja, du forderst uns dazu auf, dir zu vertrauen von ganzem Herzen, 100%, dass wir unser Leben auf dich bauen, auf deine Verheißungen, auf das, was du getan hast, auf deine Treue. Und wer bist du? Bist du zuverlässig? In Jesus Christus hast du uns dein Gesicht gezeigt und deine Liebe gezeigt und offenbart. In Jesus Christus sagst du, ich bin für dich, ich bin mit dir, ich meine es gut. Das ist dein letztes Wort. Lass es uns hören. Lass es uns zu Herzen nehmen. Es geht nicht nur um ein schönes oder nicht schönes Leben. Es geht um eine ganze Ewigkeit.